Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Bundesregierung sendet keine klaren Signale. Einerseits fördert sie Elektroautos, andererseits weiterhin Diesel. Und das ist nur ein Beispiel für widersprüchliche, immer noch klimaschädliche Subventionen. Zunächst aber reden wir über Selbsttests. Stäbchen in die Nase, dann in die Testflüssigkeit, abwarten. Wenn der Test negativ ist, kann ich wieder raus, die Oma sehen oder irgendwann auch wieder ins Restaurant oder ins Kino. Aber das dauert noch. Jens Spahn musste da vor ein paar Tagen die Hoffnungen, die er genährt hatte, wieder einfangen. Aber immerhin 3 Selbsttests sind seit gestern zugelassen. Wie wendet man die an? Darüber habe ich vor der Sendung mit Claudia Denkinger geredet. Sie ist Leiterin der Tropenmedizin der Uni Heidelberg und sie hat dort beobachtet, wie gut Menschen, die mit Covid-19 infiziert waren, das mit einem Test selbst feststellen konnten. Ich wollte von ihr wissen, ja, wie gut haben Sie das denn hinbekommen?
Wir haben in Berlin und Heidelberg insgesamt 146 Personen, die zum Testen im Testzentrum kamen, eingeladen, die Tests selbst durchzuführen. Das war repräsentativ von den Personen, die in dieses Testzentrum reinkamen. Und da haben die Leute viele Fehler gemacht, sowohl vom Abstrich als auch der Durchführung mit der Extraktion und dann auch dem Auftragen der Probe selber. Aber die Fehler waren nicht gravierend, sodass der Unterschied zwischen den Selbsttests und den Tests durchgeführt durch medizinisches Personal sich nur in einem unterschieden haben. Also eine Person mehr wurde detektiert, dass sie SARS-CoV-2 hat, während die dann durch den Selbsttest verpasst worden wäre.
Das heißt, was sich so kompliziert anhört, führt im Ergebnis dazu, dass die Verbraucher das aber trotzdem ganz gut hinkriegen.
Vorab haben wir auch zuerst die Abstrichmethode untersucht, um sicherzustellen, dass die Personen den Abstrich in der vorderen Nase machen können. Und für den können wir sagen, der funktioniert sehr gut und der vergibt auch Fehler.
Bei all den 3 Tests, die jetzt zugelassen wurden, werden die Abstriche auch in der Nase gemacht. Wird sich das durchsetzen?
Also ich denke absolut, weil wir in verschiedenen Studien gezeigt haben, dass der vordere Nasenabstrich ebenso gut ist wie der Nasenrachenabstrich. Es ist wahrscheinlich, dass in der vorderen Nase ein bisschen weniger Virus ist, aber dadurch, dass es einfacher ist, dahin zu kommen und die Leute es auch besser tolerieren, wiegt das praktisch den Nachteil auf, dass weniger Virus da ist.
Aber die ganze Zeit herrschte eben die Skepsis, wenn man sich angesehen hat, wie ein ärztlicher Covid-Test funktioniert. Da rammt ja das Personal das Teststäbchen schon relativ tief in die Nase rein, bis das wirklich schmerzlich oft ist. Das schaffen die meisten Laien nicht. Da haben Sie aber keine Bedenken, dass das die Testergebnisse verfälschen könnte, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, also absolut nicht. Also weil wir, wie gesagt, in verschiedenen Studien gezeigt haben, dass die vordere Nase sich als Abstrich eignet. Und das können die Laien auch wirklich gut machen. Bisher ist es, dass man so 2 Zentimeter reingeht, parallel zum Gaumen. Und das bringen die Leute sehr einfach hin und das tut auch nicht weh.
Sie sind sehr zuversichtlich, dass jeder das hinkriegen kann. Was muss man noch beachten, wenn man so einen Test macht?
Natürlich ist es nicht nur der Abstrich, natürlich ist es auch die Durchführung. Da ist es ganz arg wichtig, dass man die Anleitung sehr gut durchliest und da die einzelnen Schritte verfolgt. Und mindestens genauso wichtig ist es dann zu wissen, wie der Test interpretiert werden sollte. Und wenn man eben ein negatives Testresultat hat, dann muss man wissen, dass das kein perfekter Test ist, dass der Infektionen auch verpasst und dass alle Hygieneregeln nach wie vor genauso weiter verfolgt werden müssen, wie sie vorher verfolgt wurden. Und auf der anderen Seite, wenn man ein positives Testresultat hat, dann sollte dies dazu führen, dass man sich sofort isoliert.
Das heißt, wenn der Test positiv ist, sofort selbst isolieren und beim Gesundheitsamt anrufen, ob man noch einen normalen Test machen muss. Wenn der Test negativ ist, ist es kein Freifahrtschein, sondern man sollte weiterhin genauso die Hygienevorschriften beachten, wie man das bislang getan hat.
Genau.
Woher kommen die Tests, die jetzt schon für gut befunden wurden? Wo kann man die kaufen?
Also der Siemens-Test Der war bereits vorab sehr breit verfügbar in Deutschland, der gestern für die Laientestung empfohlen wurde. Die anderen zwei habe ich kommerziell noch nicht gesehen, aber da gibt es auch Vertreiber in Deutschland, die sich jetzt sicherlich auch aufstellen werden, um die an den Mann zu bringen. Wo die dann genau für Laien verfügbar sein werden, ist ja noch so ein bisschen in der Diskussion. Ich denke, sie werden auf alle Fälle dann in den Apotheken verfügbar sein. Aber es war ja auch in der Diskussion, dass sie zum Beispiel in Supermärkten zugänglich sein sollen. Ich denke, ganz wichtig ist da, dass eben die entsprechende Informationskampagne damit gefahren wird. Und ich denke, das sind nicht nur die Packungsbeilagen, die da ausreichen. Das war eine Diskussion gestern im Bundestag, wo Herr Spahn auf die Packungsbeilagen verwiesen hat. Ich denke, wir brauchen hier auch eine öffentliche Kampagne, gerade zu der Interpretation der Testresultate, sodass die breite Bevölkerung damit umgehen kann, was die Tests bringen, warum sie sich testen sollen und was die Resultate tatsächlich bedeuten.
Claudia Denkinger von der Uni Heidelberg. Sie sagt, die meisten bekommen den Selbsttest gut hin und die Tests verzeihen auch Bedienungsfehler. Wer viel Energie verbraucht, muss mehr bezahlen. Das ist die Idee hinter der CO2-Steuer, die es seit 2 Monaten gibt. Die Bundesregierung fördert auch üppig, dass wir uns Elektroautos kaufen. Sie subventioniert also, was gut ist fürs Klima. Zugleich aber fördert sie noch allerhand, was genau das Gegenteil fördert, was dem Klima mächtig schadet. Zum Beispiel, sie erlässt allen, die besonders weit fliegen, also interkontinental, die Mehrwertsteuer und macht damit Fliegen künstlich billiger. Heute Hü, morgen Hot in der Klimapolitik. Greenpeace kritisiert das. Axel Schröder.
Auf über 4,3 Milliarden Euro verzichtete der Fiskus allein 2019, um Unternehmen Steuererleichterungen bei der Anschaffung von Dienstwagen zu verschaffen und damit auch die deutsche Automobilindustrie zu subventionieren. Genau diese Subventionen müssten aber zurückgefahren werden, fordert die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Die zugrunde liegende Studie hat das Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft erstellt. Insgesamt 10 dieser Subventionen wurden untersucht und ihr Abbau könnte, so Bastian Neuwirth von Greenpeace, auch sozialverträglich gestaltet werden.
Das zeigt sich ganz besonders vor allem im Verkehrsbereich, wo Wohlhabende beispielsweise durch Dienstwagen oder das Privileg für Dieselkraftstoff am stärksten profitieren.
Ein Abbau dieser Subventionen würde zum einen Vielflieger betreffen und das seien in der Regel Geschäftsleute und nicht Menschen mit geringem Einkommen, so der Greenpeace-Experte. Ein höherer Mehrwertsteuersatz auf Dieseltreibstoff müsse hingegen durch eine Reform der Kfz-Steuer flankiert werden, um sozialverträglich wirken zu können. Zu den 10 untersuchten Subventionsbereichen gehört auch die energieintensive Industrie. Auch hier müssten Vergünstigungen abgebaut werden, so Bastian Neuwirth von Greenpeace.
Da ist es ja so, dass die Industrie quasi befreit ist von bestimmten Abgaben, weniger zahlt für Strom, was dazu führt, dass sie im Grunde nicht zum Stromsparen angeregt werden, sondern ganz im Gegenteil, dass im Grunde viel Stromverbrauch sich rechnet für die Industrie. Durch ein deutliches Streichen dieser Subventionen würde es dazu führen, durch die EEG-Mechanismen, dass die Strompreise für Privatverbraucher sinken würden.
Greenpeace kritisiert auch den niedrigeren Steuersatz auf tierische Produkte. Während VerbraucherInnen für einen Sojajoghurt 19% Mehrwertsteuer zahlen müssen, fallen für Fleisch, Milch oder Butter nur 7% an. Den größten Klimaschutzeffekt hätte laut der Studie ein Wegfall der Steuervergünstigungen für Auslandsflüge. Umgesetzt werden könnten alle Vorschläge stufenweise bis 2025. Der Staat würde nach den Berechnungen des Forums Ökologische Soziale Marktwirtschaft durch den Subventionsabbau rund 46 Milliarden Euro mehr einnehmen. Zusammengenommen könnten 100 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, wenn die Maßnahmen denn genau die Lenkungswirkung haben wie vorhergesagt. Viele der von Greenpeace vorgestellten Vorschläge sind nicht neu. Seit Jahren stellt das Umweltbundesamt Berechnungen zu den Klimafolgen staatlicher Subventionen an. Und schon 2016 verpflichteten sich die G7-Staaten dazu, die finanzielle Unterstützung für die Nutzung fossiler Energien bis 2025 auslaufen zu lassen. Die Umsetzung dieser Beschlüsse lässt auf sich warten.
Soweit Axel Schröder. Grün sein ist in. Inzwischen brüsten sich selbst Mineralölkonzerne oder Stahlhersteller damit, sich über CO2-Emissionen den Kopf zu zermartern. Was davon ist Greenwashing? Was echt? Die EU will helfen bei der Einordnung. Ab 10. März drängt sie Banken dazu, ihre Finanzprodukte klar zu beschriften. Welche Firma ist dunkelgrün, also reduziert klimaschädliche Gase wirklich? Welches Unternehmen hellgrün, also hat nur Mindeststandards? Die Bundesregierung steht vor dem gleichen Dilemma. Sie will den Banken helfen, leichter in Firmen zu investieren, die wirklich nachhaltig sind. Aber wie? Seit 1,5 Jahren macht sich darüber ein Beirat für Sustainable Finance Gedanken. Heute stellt er seine Ergebnisse vor. Dieter Nürnberger berichtet.
Wenn die Wirtschaft künftig nachhaltiger produzieren soll, muss parallel auch das Finanzsystem entsprechend mitziehen. Denn hier fallen die Investitionsentscheidungen. 2 Jahre lang arbeiteten Experten der Finanz- und auch der Zivilwirtschaft daran, wie die Transformation der Märkte gelingen kann. Herausgekommen sind 31 Empfehlungen. Ein Hauptschwerpunkt: Transparenz. Beiratsmitglied Antje Schneeweiß vom Arbeitskreis kirchlicher Investoren in der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Wir haben zwar jetzt überall Nachhaltigkeitsberichte von den Unternehmen, aber da schreibt jedes Unternehmen eigentlich so ein bisschen selber rein, was es jetzt für wichtig und gut hält und stellt sich natürlich da auch in einem guten Licht dar. Das ist ja auch vollkommen verständlich, dass es so ist. Aber da ist eben der Gesetzgeber gefragt, eine Einheitlichkeit in die Nachhaltigkeitsberichterstattung hineinzubringen, dass Vergleiche möglich sind und auf diesen Vergleichen eben auch Investoren handeln können.
Ein nachhaltiges Investment müsse dabei integraler Bestandteil in den Unternehmensprozessen werden und die Politik dafür die Rahmenbedingungen verändern, beispielsweise für die Banken. Der Bericht sieht vor, dass Kriterien wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz, soziale Verantwortung und Grundsätze guter Unternehmensführung zum neuen Standard werden sollen. Wie das konkret aussehen könnte? Die Sparkassen in Deutschland seien ja schon gemeinnützige Unternehmen, sagt Christoph Balz, Beiratsmitglied und Geschäftsführer der Nichtregierungsorganisation Germanwatch.
Da wird gefordert, den Gemeinwohlbegriff, den es ja für die Sparkassen gibt, um Ziele aus dem Paris-Abkommen, der globalen Nachhaltigkeitsziele, zu ergänzen, zu konkretisieren, dass dann die entsprechende Anpassung der Sparkassengesetze auf der Länderebene erfolgt und auf dieser Basis dann die einzelnen Institute das in konkrete Strategien gießen müssen.
Die Empfehlungen des Sustainable Finance Beirats sind auf die kommenden 5 Jahre angelegt. Dem Staat wird bei der Umsetzung auch selbst eine Schlüsselrolle zufallen. Er soll durch angepasste Kriterien bei der öffentlichen Auftragsvergabe Vorreiter werden. Viele Empfehlungen betreffen interne Abläufe in der Finanzwirtschaft, aber auch private Geldanleger werden künftig direkte Veränderungen wahrnehmen, sagt Christoph Balz von Germanwatch.
Das geht schon los beim Finanzberater, der dann nicht mehr nur die Fragen stellt, wie sicher soll das Geld angelegt sein, wie viel Rendite soll es bringen und wie schnell soll das Geld wieder für Sie verfügbar sein, sondern auch, wie nachhaltig soll das Geld angelegt sein. Damit kommt also eine vierte große Weichenstellung auch für jeden als Frage zu dabei, um sein eigenes Geld in die richtige Richtung anzulegen.
Somit geht es vor allem um eine gezielte Lenkung des Kapitals, um die Klimaschutzziele bis 2050 zu erreichen. Vorarbeiten für eine nachhaltige Umgestaltung des Finanzsektors gibt es derzeit bereits auch auf europäischer Ebene. Die Akteure gehen davon aus, dass die Umgestaltung langfristig Chancen bringt. Denn auch in der Realwirtschaft habe sich vielerorts längst die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich nachhaltige Investitionen rechnen. Wobei Nachhaltigkeit umfassend gedacht wird, nicht nur ökologisch, sondern auch sozial, sagt Antje Schneeweiß, die Expertin der Evangelischen Kirche.
Wenn zum Beispiel ein Unternehmen in Indonesien fertigt und dort der Arbeitsschutz ungenügend ist, das heißt, die Menschen sich verletzen, krank werden, dass das dann nicht auf die Gesellschaft dort abgewälzt wird, sondern dass dann auch die, die von der Produktion profitieren, entsprechend zur Kasse gebeten werden. Dieser Aspekt ist auch drin, dass eben soziale Kosten auch internalisiert werden, zum Beispiel über ein haftungsbewährtes Lieferkettengesetz.
Die Bundesregierung will noch in den nächsten Monaten einen eigenen Sustainable Finance Plan vorlegen. Der Beirat hofft, dass sich darin viele ihrer Vorschläge wiederfinden werden. Doch weiß man auch, dass damit verbundene Gesetzesänderungen wohl erst ab Herbst in Angriff genommen werden können. Dann von einer neuen Bundesregierung.
Und auch die neue Bundesregierung wird darauf setzen, Verkehr weg von der Straße zu holen und mehr Transporte auf die Schiene zu setzen. Was fürs Klima gut ist, das führt bei Anwohnern von Bahnstrecken allerdings zu Schnappatmung. Denn so viel Europarks können die gar nicht in die Ohren stopfen, wie es bräuchte, um den Güterverkehr auszublenden. Jeder dritte Deutsche klagt über den Schienenlärm. Die EU macht auch Druck. Sie hat Ende des Jahres zu laute Güterwagen verboten. In diesem Jahr hat sie die erste europäische Lärmschutzzone gegründet. Bis 2030 sollen 800.000 Anwohner durch Schutzwände gegen Lärm entlastet werden. Jetzt gerade haben Bürgerinitiativen entlang des Rheins ein Konzept dafür vorgestellt. Und Vivien Leue hat sich das angeschaut. Frau Leue, was fordern denn die Initiativen?
Ja, kurz zusammengefasst wollen sie erreichen, dass in besonders schützenswerten Regionen, also den Lärmschutzzonen, die WHO-Grenzwerte eingehalten werden. Das sind 44 Dezibel in der Nacht, 54 Dezibel am Tag. Und diese Grenzwerte sind strenger als die EU-Grenzwerte. Die liegen bei 57 Dezibel, ein wenig darüber, aber vielleicht kurz zur Einordnung. Also ein normales Gespräch, das passiert so bei 40 bis 60 Dezibel. Also da liegen etwa dann auch die Grenzwerte, die eingehalten werden sollen, in der Nacht ein bisschen höher im Tag. Die Lärmschutzzonen sollen erst einmal eingerichtet werden entlang des Mittelrheintals und dann sozusagen als Best Practice-Beispiel gelten. Und das Neue ist tatsächlich, dass sich hier mehrere Initiativen europaweit zusammengetan haben, aktuell aus Österreich und Deutschland. Aber es könnten auch Italien und auch nordeuropäische Länder folgen, denn, das muss man wissen, die Nord-Süd-Strecke ist im europäischen Güterverkehr eine der meist belasteten, meist befahrenen und die geht über das Mittelrheintal von der Mitte Deutschlands bis nach Österreich zum Beispiel.
Das Thema sorgt ja seit Jahren schon für Streit. Warum ist es denn so schwer, hier Lösungen zu finden?
Ja, es gibt zwar tatsächlich, Sie sprachen es an, Grenzwerte, auch die EU verschärft sie, aber die werden nicht immer durchgesetzt. Also zum Beispiel, Sie sagten es auch, in Deutschland gilt seit Dezember ein Verbot für besonders laute Güterwaggons und Wagen, aber Strafen soll es erst in einem Jahr geben. Das heißt, wenn Güterwägen der Deutschen Bahn hier die Dezibelgrenzen überschreiten, gibt es einfach noch keine Sanktionen. Es heißt auch, dass wegen der Corona-Pandemie sich die Umrüstung von Güterwagen weiter verzögert, weil Werkstattkapazitäten nicht so zur Verfügung stehen. Gleichzeitig gibt es schon seit Jahren eine Art Sanierungsstau, die Schienen lärmhemmend umzubauen. Das kostet nicht nur Geld, das kostet vor allem auch Zeit. Es gibt die Technologien, aber das ist noch nicht überall so passiert. Und insofern streiten sich tatsächlich die Akteure seit vielen Jahren darum. Generell muss man sagen, das haben auch die Initiativen heute gesagt, ohne klare gesetzliche Regeln und klare Strafen wird es kaum möglich sein, hier das Anwohnerinteresse, nämlich ruhige Nächte und das Interesse der Bahn wirklich auf einen Nenner zu bringen.
Da liegt der Ball also jetzt im Feld der Bahn. Was sagt die denn dazu?
Ja, sie sagt oder hat auch vor 2 Monaten einen Plan vorgelegt, wie bis 2030 der Bahnlärm weiter reduziert werden soll. Durch diese Maßnahmen sollen ja hunderttausende Menschen, die an den Bahnstrecken wohnen, ruhiger schlafen können. Aber zum Beispiel sagt die Initiative schon direkt, das reicht nicht. Wir wollen unter anderem ein Nachtfahrverbot, zumindest für Züge, die diesen sehr strengen Grenzwert 44 Dezibel überschreiten. Und nun gibt es ja zum Beispiel auch im Flugverkehr Nachtflugverbote. Also das ist etwas, was durchaus gesetzlich besprochen werden kann. Konkret sagt die Bahn immer wieder, sie hat die Technik, sie ist dabei, umzurüsten, aber das sind natürlich Selbstverpflichtungen. Und die Anwohner, die Initiativen, jetzt gerade aus Österreich und Deutschland, die sich hier zusammengetan haben, sagen, wir müssen jetzt den Druck erhöhen, Selbstverpflichtungen reichen nicht mehr. Es geht nicht, dass wir nicht mehr schlafen können, krank werden durch ständigen Bahnlärm. Und sie sagten es, der Güterverkehr soll ja wachsen. Insofern, der Handlungsdruck soll jetzt erhöht werden.
Vielen Dank, Vivien Leue, für diese Informationen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auf deutschen Garagen und Dächern, da stehen 1,8 Millionen Photovoltaikanlagen. Ohne die üppige Förderung seit 20 Jahren gäbe es wohl die meisten davon nicht. Das Erneuerbare Energiengesetz hat seither dafür gesorgt, dass die, die Solarpanelen auf dem Dach haben, ihren Solarstrom ins öffentliche Netz einspeisen können. Für so viel Geld, dass es sich für sie auch lohnt. Allerdings nur 20 Jahre lang, die sind jetzt vorbei. Also Solaranlagen aus dem Jahr 2000, die fallen jetzt aus der Förderung raus. Und deren Besitzer, die stehen vor der Frage, wohin denn jetzt mit dem Solarstrom? Ein Verbrauchertipp von Bernd Debus.
Franz Josef Hauhof aus Sundern im Sauerland hat bereits 1998 eigenhändig die ersten Photovoltaikzellen auf dem Dach seines Hauses montiert. Anfangs war das eher eine Liebhaberei. Denn die Zellen waren teuer und die Einnahmen sehr überschaubar.
Tatsächlich habe ich 1998, 15,6 Pfennig für jeden Kilowatt bekommen, den ich eingespeist habe.
Das änderte sich erst, als im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz in Kraft trat. Statt in Euro umgerechnet 8 Cent gab es jetzt mindestens 50,6 Cent für jede eingespeiste Kilowattstunde. Das galt sowohl für neue als auch für die bereits bestehenden Photovoltaikanlagen. Allerdings ist diese Förderung immer auf 20 volle Kalenderjahre begrenzt.
Von meinem jetzigen Anbieter habe ich Post bekommen, dass ich rausfalle. Entweder ich kann einfach weiter einspeisen für einen ganz minimalen Betrag oder ich könnte auf Selbstverbrauch gehen.
Einfach weiter einspeisen. Der erste Entwurf einer EEG-Novelle aus dem Jahr 2020 sah vor, dass die Anlagenbetreiber dafür auf eigene Kosten hunderte Euro teure neue Strommesstechnik hätten montieren müssen. Diese Regelung ist nach jetzigem Stand erstmal vom Tisch. Die Vergütung für den Solarstrom orientiert sich nun allerdings am durchschnittlichen Jahresmarktpreis. Das sind momentan etwa 3 Cent pro Kilowattstunde, abzüglich 0,4 Cent als Gebühr für die Vermarktung des Stroms. Thomas Seltmann, Referent für Photovoltaik bei der Verbraucherzentrale NRW.
Das Naheliegende ist natürlich, dass dann gesagt wird, okay, dann schalten wir jetzt von der Volleinspeisung auf Eigenversorgung um.
Eigenversorgung. Die Kilowattstunde Strom kostet derzeit beim Stromversorger durchschnittlich etwa 30 Cent. Den selbst erzeugten Strom aus über 20 Jahre alten und somit meistens wohl bereits abgeschriebenen Solarzellen gibt es fast umsonst. Der Preisvorteil gegenüber dem Verkauf des Solarstroms ca. 27 Cent. Bei einem Verbrauch von beispielsweise 2000 Kilowattstunden aus der eigenen Photovoltaikanlage sind das immerhin 540 Euro im Jahr.
Dazu muss man ein paar elektrotechnische Handgriffe anlegen, dass der Strom jetzt eben nicht vollständig ins Netz fließt, sondern dass der zunächst in mein Haus fließt, verbraucht werden kann und dass nur der Überschuss gegebenenfalls ins Netz geht. Und je nachdem, wie aufwendig diese Umrüstung ist, kann das, ich sag mal, von 200 Euro bis 2000 Euro kosten.
So kann auch eine alte Photovoltaikanlage langfristig weiter schwarze Zahlen schreiben. Denn offensichtlich sind die Zellen haltbarer als gedacht. Thomas Seltmann.
Meine eigene Photovoltaikanlage, die jetzt seit 27 Jahren auf dem Dach ist, hat immer noch fast exakt die gleiche Leistung wie damals. Also die Solarmodule sind immer noch funktionstüchtig und die werden noch viele Jahre Strom produzieren.
Und genau deshalb kam eine dritte Lösung für Franz Josef Hauhof auch nie in Frage. Seine alte Photovoltaikanlage zu verschrotten, um sie durch neue Solarzellen mit einer neuen 20-jährigen Förderung zu ersetzen.
Man kann doch Dinge, die ja auch einen hohen Energieverbrauch bei der Produktion hatten, die können ja jetzt nicht runtergenommen werden und verschrottet werden. Das ist also absolut nicht das, was ich für richtig ansehe.
Sagt Thomas Seltmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag mit Silvia Engels empfehlen. Während die Neuinfektionen wieder steigen, wird eifrig darüber diskutiert, ob es für Geimpfte mit Nachweis Lockerungen geben soll. Hier im Studio bei Umwelt und Verbraucher war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.